Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer alljährlichen Spezialfolge Das Transferkarussell, für die es eigentlich auch höchste Zeit wird, denn in schon 3 Tagen beginnt unsere Pflichtspielsaison mit dem Pokalspiel gegen Rödinghausen. Und ja, heute werden wir so ein bisschen ganz wild spekulieren über Transfergerüchte. Wo müsste man am Kader noch umbauen? Wer sollte kommen? Wer sollte gehen? Und dann gucken wir auch mal noch mal so ein bisschen auf die wirklichen Gerüchte und auch auf eure Vorschläge, die ihr uns zum Teil auch geschickt habt. Vielen Dank dafür. Und mit dabei ist natürlich wieder Jonas.
Ja, hallo David. Hallo an alle unsere HörerInnen. Ich freue mich wirklich. Es ist wieder August, es ist wieder Transferkarussellzeit und das heißt, es ist Zeit wirklich für ganz, ganz wilde Spekulation unsererseits und das hat in den vergangenen Jahren auch immer großen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe meine erste Frage, Jonas, an dich, so ein bisschen auf der Metaebene fast schon, weil ich mal geguckt habe, wann in den letzten 2 Jahren unsere Transferkarussellfolgen kamen und das ist jetzt ziemlich, ziemlich spät, weil aber auch ziemlich wenig los war bisher auf dem Transfermarkt. Findest du, dass wir bzw. Alex Rosen eigentlich schon ziemlich spät dran ist hinsichtlich Transfers? Wie ist da so dein Gefühl?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und das Gefühl habe ich einzig und allein deshalb, weil ich glaube, dass Alex Rosen gar nichts anderes machen kann, als abzuwarten. Also die Position, die er frühzeitig ersetzen musste, die hat er ja schon ersetzt. Mhm. Man denke einfach mal an Grischa Brömel und Florian Grillitsch. Aber jetzt sind ihm ja so ein bisschen die Hände gebunden, weil er eigentlich nur darauf wartet, bis Spieler ihn verlassen, um dann diese Spieler ersetzen zu können. Aber man muss sich nur mal vorstellen, gewisse Spieler, von denen sich bestimmt alle denken können, wen ich gerade meine, bleiben doch. Und dann brauchst du natürlich keinen Ersatz holen. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen der Zwiespalt von Alex Rosen, der, glaube ich, echt gerne mal Gewissheit hätte. Und natürlich auch André Breitenreiter würde, glaube ich, so langsam echt gerne mal wissen, ob er am ersten Spieltag mit David Raum planen kann oder eben nicht.
Ja, genau. Und wie gesagt, auch das Pokalspiel am Sonntag kann man ja schon als erstes Spiel werten. Da geht es auch schon um was? Um viel Prestige, viele TV-Gelder und so weiter und so fort. Und in der 20. DFB-Pokalsaison will man sicherlich auch mal vielleicht mal ein bisschen mehr nach oben schielen als in den letzten 5 Jahren, würden wir uns zumindest drüber freuen. Aber Jonas, ich glaube, du hast recht. Also auf der einen Seite würde ich schon sagen, dass es schön wäre, jetzt alles schon eingetütet zu haben. Andererseits sind Alex Rosen, glaube ich, auch wirklich die Hände gebunden. Also ich versuche mal ein Szenario so ein bisschen zu malen. Stellen wir uns mal vor, David Raum geht wirklich für 32 Millionen, sagen wir mal. Dann könnte das Ganze, das ändert natürlich dann insofern was, dass wir einen neuen Linksverteidiger bräuchten, aber könnte auch bedeuten, dass wir nochmal einen Innenverteidiger mit der Kragenweite von Kabak holen. Also das könnte auch Auswirkungen auf andere Positionen haben, ob wir eben die Einnahmen bekommen oder nicht, die es ja, wie gesagt, bisher noch nicht kam. Bisher kamen ja keine Einnahmen wirklich rein und das macht es vielleicht so schwierig, zumal, auch das habe ich mal gelesen von, es war jetzt nicht Rosen, aber ein anderer Sportdirektor, der meinte, dass es eben zum Ende der Transferperiode immer leichter wird und die Spiele auch dann oft günstiger werden, was man natürlich auch berücksichtigen muss, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses ganze Transferfenster ist wirklich ein einziger Haufen, wo man die ganze Zeit nur abwägen muss, Psychospielchen spielen muss auch mit den anderen Bewerbern und gucken muss, wie man sich da bestmöglich positioniert. Ja, und ich glaube, bei einigen Kandidaten, die wir jetzt vielleicht heute auch auf dem Zettel haben, hätten wir gar nicht so schlechte Chancen, weil wir sind ja schon ein ziemlich geiler Verein.
Ja, gucken wir mal. Ich habe natürlich auch den ein oder anderen auf dem Zettel und dann müssen wir natürlich auch noch über die ein, zwei Kandidaten reden, die wirklich gerade gehandelt werden, ob man die loswerden sollte oder nicht, holen sollte oder nicht und wie es eigentlich mit unserem Kader so ausschaut. Wir haben aktuell 30 Mann im Kader und das scheint mir doch etwas viel unter der Voraussetzung, dass wir noch 1, 2, 3 Leute vielleicht holen. Ne? Auch darauf müssen wir gleich mal gucken. Jonas, ich würde dir mal die Entscheidung lassen, mit was wir jetzt anfangen. Ob wir erstmal auf die Verkaufskandidaten gucken oder erstmal auf uns gucken, wo wir vielleicht Bedarf hätten, auf welchen Positionen. Wie rum fangen wir an?
Ja, wir können es ja so ein bisschen mischen. Also wenn wir jetzt kurz darüber reden, David Raum könnte uns verlassen, dann müssen wir natürlich direkt danach darüber reden, wer könnte denn ein neuer Linksverteidiger sein. Genauso auch vielleicht Stefan Posch und dann muss man danach darüber reden, wer könnten denn potenzielle Innenverteidiger sein. Und so könnte man das Ganze, finde ich, aufbauen.
Gute Idee. Ja, dann lass uns doch nochmal kurz, wir haben in der letzten Folge es natürlich auch ein bisschen angerissen, über den Spieler reden, über den es momentan immer geht, offenbar in den Medien, wenn man von der TSG Hoffenheim liest, David Raum, und da wird es jetzt langsam richtig wild, habe ich so das Gefühl, ne? Also, David Raum hat ja einen offiziellen Marktwert von etwa 20 Millionen und eine Ausstiegsklausel im nächsten Sommer für angeblich 32 Millionen. Nun hieß es ganz lange, ja, die TSG Hoffenheim würde ihn nur gehen lassen, wenn eben das Angebot darüber liegt. Also zum Beispiel bei 35 Millionen. Jetzt liest man wieder was anderes. Also ich habe jetzt bei mehreren Portalen, auch bei Sky gelesen, dass tatsächlich Leipzig letzte Woche 24 Millionen geboten hätte und die TSG daraufhin aus den Verhandlungen ausgestiegen ist. Und jetzt, aber wieder eingestiegen sei, weil Leipzig jetzt an die 30 Millionen geboten hätte. Und was natürlich, wie gesagt, weniger ist, als man nächstes Jahr bekommen würde. Aber ich muss nochmal meine These wiederholen, die ich letzte Woche, glaube ich, kurz in den Raum geworfen habe. Ich habe leider das starke Gefühl, dass David Raum auf jeden Fall weg will. Und das muss man eben berücksichtigen, dass man dann vielleicht nicht ganz so viel kriegt. Aber die Frage ist trotzdem, sollte man nicht auf diesen 32 Millionen trotzdem irgendwie bestehen und im Zweifel, ne, wie bei Grilic vielleicht, dann sagen, gut, dann bleibst du halt noch ein Jahr hier. Ich weiß, das ist eine ganz schwierige Risikoabwägung, über die ich mir jetzt ganz, ganz viele Gedanken gemacht habe. Was hast du denn dazu so gedacht, Jonas? Bei diesen ganzen Zahlen von angeblich 40, jetzt bei 24, also ein Riesenchaos.
Mein erster Impuls ist ganz klar, Pech für ihn und Pech für Leipzig. Wenn niemand bereit ist, jetzt schon mehr zu zahlen als die Ausstiegsklausel, gibt es keinen Grund dafür, einen Spieler, den wir erst seit einem Jahr bei uns haben, frühzeitig zu verkaufen. Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen was dafür bekommen, dass wir ein Jahr früher David Raum abgeben. Und wenn wir uns die Leistungen des letzten Jahres angucken, dann war David Raum ja ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür, dass wir auch Spiele gewonnen haben durch Tore und sicherlich vor allem auch durch Vorlagen. Und den musst du auch erstmal ersetzen. Das heißt, man könnte einfach sagen, ey, hör mal zu, kein Thema, du kannst gehen, aber nächstes Jahr kriegt sogar der schlechteste Sportvorstand der Welt oder schlechteste Sportdirektor der Welt, kriegt dich nächstes Jahr für 32 verscherbelt, weil das deine Ausstiegsklausel ist. Und wenn die jetzt jemand haben will, muss er eben ein bisschen mehr zahlen. Ganz einfaches Spiel. Und wenn dann niemand dazu bereit ist, dann soll es halt so sein. Und im Umkehrschluss, wenn dann ein David Raum nach einem Jahr Hoffenheim jetzt schon so, ich sage jetzt mal, sauer reagiert und irgendwie sich versucht wegzustreiken oder irgendwie böses Blut versucht in die Mannschaft zu bringen. Das tut er ja nicht, ne?
Es ist nur meine Interpretation der Dinge.
Genau. Aber wenn er, sagen wir es mal, ich formuliere es anders, wenn er dann mit dieser Entscheidung von Hoffenheim nicht klarkommen würde, dass wir sagen, ey, es muss aber ein bisschen, wir lassen dich gehen, wir sind schon so nett, obwohl du einen ewig langen Vertrag unterschrieben hast.
2026.
Exakt. Aber du darfst sogar gehen nach einem fucking Jahr in der Bundesliga. Aber es muss natürlich mehr sein als die Ausstiegsklausel. So freundlich kann man dann sein. Und wenn er damit nicht klarkommt, dann hat er das Fußballgeschäft einfach nicht verstanden und ist wohl nicht so arg Profi, wie ich dachte.
Ja, kann gut sein. Also ne, wir mutmaßen hier ja wirklich viel, aber so wie das jetzt ausschaut, werden wir sicherlich nicht über die Ausstiegsklausel großartig was bekommen. Und die Frage wird dann halt sein, lässt man ihn ungefähr für die Ausstiegsklausel jetzt gehen oder eben nicht? Wie gesagt, ich glaube, die Sorge bei der TSG ist immer so ein bisschen, Spieler zu halten, die es nicht wollen. Wobei das mit Grilic auch okay geklappt hat. Und auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass wir als TSG jetzt wieder Geld einnehmen wollen, was ja auch länger nicht mehr der Fall war. Also klar, im Durchschnitt ist es immer relativ viel, aber in den letzten ein, zwei Jahren kam nicht viel Geld in die Kasse, weil wir ja auch nicht viel verkauft haben. Aber ich sehe es im Prinzip genauso wie du, muss ich sagen. Aber das ist die einzige Erklärung, weil jetzt mal alles weggedacht. Also wenn ich Alex Rosen wäre, würde ich sagen, ja, ihr könnt ihn, würde ich auch sagen, ihr könnt ihn haben oder ihr könnt es versuchen, aber doch erst eigentlich deutlich über der Ausstiegsklausel.
Ach, du musst mal überlegen, wenn du jetzt die Ausstiegsklausel mal wegdenkst, dann hast du einen jungen Linksverteidiger, Nationalspieler, mit einem ewig langen Vertrag und den würdest du jetzt momentan auf, stell dir mal vor, der würde in der englischen Liga spielen. Dann könntest du da 50, 60 Millionen verbieten. Deswegen, ja, kannst du natürlich jetzt alles nicht vergleichen, aber ich finde, selbst nächstes Jahr 32 Millionen absolut in Ordnung und dieses Jahr muss es dann einfach mehr sein, weil er einfach noch 4 Jahre Vertrag hat und weil er der beste Linksverteidiger dieses Jahr war. Und was dazu kommt, David Raum sollte unabhängig davon, ob er noch ein Jahr bei der TSG bleiben muss, in Anführungszeichen, so hart muss man es ja mittlerweile sagen, es wäre ja schon ein Zwang für ihn, weil er will einfach weg, aber er sollte genug Ansporn haben, das Jahr trotzdem abzuliefern, allein schon deswegen, WM steht vor der Tür und nächstes Jahr, wenn es dann darum geht, jeder kann ihn für 32 Millionen haben, dann spielt er natürlich um seine Zukunft. Er muss so eine geile Saison spielen, dass Manchester City, Real Madrid, Bayern München, Dortmund, dass sich alle um ihn schlagen, weil 32 Millionen ein mega, mega Schnäppchen wären. Wenn er jetzt natürlich das eine Jahr äußerst mittelmäßig oder sogar unterdurchschnittlich spielt, werden sich vielleicht viele Vereine denken, ne, also 32 Millionen für ihn gebe ich nicht aus. Das heißt, er sollte eigentlich wirklich komplett um seine Zukunft spielen.
Ja, das verstehe ich total. Es gibt halt auch viele Stimmen auf Social Media oder auch Experten, die sagen, dass weit über 30 Millionen für David Raum eigentlich viel zu viel sei, eben auch vor dem Hintergrund, dass er nur ein Jahr jetzt Leistung gebracht hat und man aus der Geschichte weiß, dass Spieler das dann nicht zwingend 5 Jahre lang weiter tun. Aber trotzdem stimme ich dir komplett zu. Ist aber auch ein Faktor, den man vielleicht berücksichtigen muss. Und vielleicht noch so ein bisschen, um die Wogen zu glätten. Weil wir wissen ja nicht, was David Raum wirklich denkt. Also er war ja tatsächlich angeschlagen, hatte Oberschenkelprobleme, vermeldet der Kicker und ist jetzt wieder bei der TSG seit 2 Tagen im Training und bereitet sich Stand jetzt erstmal aufs Wochenende und auf die ersten Pflichtspiele bei der TSG vor. Und André Breitenreiter hat auch gesagt, also er ist TSG-Spieler. Aber natürlich kann sich das auch noch ändern. Ist, glaube ich, schon ein recht ermüdendes Thema auf eine gewisse Art und Weise, zu dem man jetzt auch gar nicht so viel sagen kann, weil, wie gesagt, uns fehlt die Innensicht. Aber es deutet schon das eine oder andere darauf hin, zumal wir jetzt ja auch um einen anderen Verteidiger gerade buhlen. Ne? Einen Linksverteidiger, was jetzt nicht ganz zufällig sein dürfte.
Ja, genau. Und ganz kurz noch abschließend, und ich glaube, das ist auch die große Angst jetzt von Alex Rosen. Also ein Sportdirektor, der ist ja einfach angestellt von einem Verein und der muss nicht nur sportlich liefern, sondern auch gerade bei der TSG in Form von Zahlen liefern. Und vielleicht hat er auch schon mal das Szenario im Kopf gehabt, dass David Raum sich jetzt nächstes Jahr verletzt oder wirklich eine schlechte Saison spielt und das nächstes Jahr dann niemand mehr, auch nur 20 Millionen bieten will. Und dann hätte er natürlich den großen, großen Profit der TSG verwehrt. Also ich glaube, auch das ist ein Gedankenspiel, der in Alex Rosens Kopf immer wieder vor, also der sich da abspielt. Also stimmt. eine ganz schwierige Situation. Ja, aber ich bin da wirklich knallhart und muss sagen, wenn man ihn haben will, dieses Jahr schon, dann 35 Millionen sollten da mindestens drin sein.
Ja, wir gucken mal und ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass das jemand bezahlen wird. Aber wir warten es ab. Aktuell scheint es ja nur noch um Leipzig zu gehen und was sie da wirklich bereit sind zu bieten. Was ja auch aus deren Sicht eine spannende Überlegung ist, weil wie gesagt, nächstes Jahr kriegen sie ihn auf jeden Fall fest. Da kann die TSG sich dann gar nicht mehr einmischen. Im Zweifelsfall. Und auch die Perspektive von Raum ist natürlich spannend. Darüber haben wir letzte Woche ganz kurz geredet, dass natürlich zu Leipzig zu wechseln schon ein Schritt nach vorne ist, aber nicht der große Schritt, den man jetzt erwarten würde, wenn man schon nach einem Jahr wechselt und deswegen auch so vielleicht ein bisschen enttäuschend oder sogar überraschend wäre. Aber das muss er dann für sich entscheiden. Und es ist letztlich natürlich auch, und damit können wir vielleicht ganz gut überleiten, eine Frage der Alternativen. Hat Alex Rosen jemand auf dem Schirm, von dem er sagt, ja, der kann David Raum relativ kurzfristig ersetzen und wir werden trotzdem, ja, um Europa auf jeden Fall mitspielen können? und da wird jetzt keine riesen Lücke gerissen werden. Und ich denke mal, Jonas, du hast da auf jeden Fall Ideen parat, oder?
Ja, also ich muss einfach mal wieder mit meiner Lieblingsidee anfangen. Ich weiß, es gibt viele gute auf dem Markt und auch viele, die jetzt gerade gehandelt werden, aber mein Favorit wäre einfach Nico Schulz. Das ist zum einen, das ist zum einen ein emotionales Ding, zum anderen macht das auch, es ergibt einfach Sinn. Weil Nico Schulz hat seit Jahren eigentlich nicht mehr richtig stattgefunden bei Borussia Dortmund. Er wird wahrscheinlich auch romantisch an seine Zeit bei der TSG zurückdenken. Ich bin auch sicher, dass die TSG eine Mannschaft ist, die in der Lage ist, so einen Spieler auch wieder aufzubauen. Er hat Tempo, er ist auch damals dafür bekannt gewesen, in der Fünferkette gut zu funktionieren. Mit seinen Hereingaben, natürlich nicht ganz so präzise und gut wie David Raum, aber er war auch dafür bekannt, von links die Hereingaben zu bringen. Und deswegen muss ich sagen, fände ich eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Und auch preislich sollte das sich absolut in einem Rahmen bewegen, der stemmbar wäre.
Sicherlich, ne? Also wir haben ja auch einige Informationen vorliegen, nach denen Dortmund auch Schulz abgeben will, weil er wohl recht gut verdient. Wenig überraschend.
Er muss auf Gehalt verzichten, aber da ist natürlich wieder die alte Frage, die sich auch Sebastian Rudi damals pro TSG gestellt hat. Willst du wieder fußballerisch glücklich werden in deinem Leben oder willst du weiterhin massiv verdienen? Das ist die Frage. Unabhängig davon, dass man natürlich auch bei der TSG sehr, sehr gut verdient, aber du weißt natürlich, was ich meine. Mhm.
Ja, ich kann mal direkt mit einem Kandidaten antworten. Ich weiß nicht, ob du noch einen anderen Kandidaten hast für links, aber ich habe tatsächlich drei Kandidaten mir notiert und ich würde die sagen, sozusagen vom Unrealistischen zum Realistischen habe ich die jetzt geordnet. Und ich würde mal mit dem Unrealistischsten anfangen, aber auch nicht komplett unrealistisch, zumal wir über ihn schon mal geredet haben, vor einem Jahr, glaube ich. Mhm. Er ist deutscher Nationalspieler, 28 Jahre alt, nach wie vor auf der linken Außenbahn, denke ich, einer der 10 bis 20 Besten in Europa, spielt aber eben jetzt in einer Liga, die nicht so attraktiv ist wie die Bundesliga, muss man ganz einfach sagen, und trotzdem jetzt mal seinen Titel gewonnen hat, und zwar in der Niederlande. Er wurde Pokalsieger mit PSV Eindhoven.
Ah ja, und ich weiß es.
Philipps Max könnte durchaus eine Option sein, auch wenn er 8 Millionen Marktwert hat, was aber natürlich, wenn man Raum für 35 los wird, stemmbar ist. Und mein Gedanke ist wirklich so ein bisschen, ne? Philipp Max hat jetzt einen Titel gewonnen mit Eindhoven. Er wurde Pokalsieger, das wird er bei uns wahrscheinlich eher nicht schaffen, aber er kickt jetzt eben seit 2 Jahren in der Liga, wo Eindhoven eigentlich mit den meisten Teams ja sich keine spannenden Duelle liefert. Eine Liga, die aus dem Ausland kaum verfolgt wird. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wer verfolgt Philipp Max aktuell noch großartig? Die wenigsten. Und dementsprechend hat er unter anderem auch keine Spiele mehr für Deutschland gemacht. Er hat ja schon 3 Nationalspiele gemacht, bevor er zu Eindhoven gewechselt ist, und hat trotzdem auch absolut solide Statistiken, ne? Einfach mal ganz kurz für die Statistik-Nerds. 56 Spiele in der Eredivisie, 11 Vorlagen, 6 Tore, meistens Stammspieler. Und er ist noch in einem Alter, 28, wo ich mir das vorstellen könnte, wo er jetzt vielleicht sagt, auch vielleicht wieder zurück in die Heimat, in eine etwas attraktivere Liga. Was ein bisschen dagegen spricht, würde ich sagen, ist, dass er mit Eindhoven halt sicher international spielt. Meistens dann nur Euroleague, aber er spielt zumindest relativ sicher international, hat aber eben die, in Anführungszeichen, langweiligen Ligabetrieb vor Augen. Aber warum nicht? Ich sage aber, ist ja meine eher unrealistischere Variante.
Ja, aber finde ich gar nicht schlecht. Hat man ja jetzt gerade auch gesehen bei dem Wechsel von Mario Götze zu Frankfurt. Mhm. Der wollte ja auch langfristig jetzt wieder zurück in eine, sagen wir jetzt mal, Top 3, Top 4 Liga und war in der Niederlande dann langfristig nicht ganz so glücklich. Genau. Gut, ich habe mir jemanden notiert aus der zweiten Fußball-Bundesliga, nämlich der Linksverteidiger, der aktuelle Linksverteidiger von St. Pauli. St. Pauli spielt ja eigentlich seit Jahren einen ziemlich guten Zweitliga-Fußball, aber schaffen es halt eben ganz knapp nicht in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und der Mann heißt Lea Paccarada. Und der ist jetzt seit diesem Jahr zusammen mit Irvine Kapitän von St. Pauli sogar. Also die wechseln sich da immer so ein bisschen ab. Eher so ein Kapitänsteam. Und der ist 27 Jahre alt. Und ist in der zweiten Liga, ähnlich wie David Raum, bevor er zu uns gewechselt ist, bekannt für seine Hereingaben. Er hat, ich kann jetzt mal kurz die Statistik zeigen oder die Statistik vorlesen von ihm. Er hat jetzt alleine schon in den zwei Spieltagen der zweiten Bundesliga ein Tor, eine Vorlage gegeben. Schießt auch beispielsweise die Elfmeter, schießt die Freistöße, schießt die Ecken bei St. Pauli. Also ist auch da ein Spezialist für Hereingaben, was ja einfach auch dafür spricht, dass er ein sehr guter Vorlagengeber ist. Und letztes Jahr beispielsweise hat er 33 Spieltage gemacht in der zweiten Liga und hat 2 Tore und 10 Vorlagen gegeben. Also wow. Finde ich keine schlechte Statistik.
Der war doch früher bei Sandhausen, ne?
Genau, das ist der.
Ich habe den mal live gesehen im prunkvollen Sandhäuser Stadion. Da war er noch nicht so beeindruckend, aber er scheint sich ja massiv gemausert zu haben. Spannend.
Er hat sich gut entwickelt. Ist natürlich dann auch eher, sage ich jetzt mal, ein Backup, hätte ich jetzt gesagt. Also sag niemals nie, aber aufgrund seines Marktwerts von 1,8 Millionen wäre er jetzt keiner aus dem obersten Regal. Muss man dann erstmal sehen, ob er sich da gegen einen Robert Sko überhaupt durchsetzen könnte. Aber ist ja auch nicht schlecht, da jemanden für die Breite zu haben.
Eine Möglichkeit ist es sicherlich und David Raums Statistiken waren jetzt auch nicht großartig anders. Aber klar,
genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es zweimal hintereinander so krass klappt, ist jetzt auch nicht so hoch, aber who knows, finde ich eine gute Idee und passt ja auch zu unserem Hoffenheimer Weg. Hat ja wie gesagt schon häufig geklappt, unter anderem mit Raum oder vor allem auch mit Demir bei unter anderem. Da starke Spieler aus der zweiten Liga für wenig Geld zu holen, die dann sehr schnell zu absoluten Stammspielern reifen.
Ja,
genau. So, jetzt kommt meine zweite Idee, die durchaus realistischer wäre, auch finanziell, als Philipp Max, ist allerdings alterstechnisch und an einer gewissen Grenze und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er zu unserem Spielstil perfekt passt, ist aber trotzdem einer der besten auf der Position, vor allem auch aus Deutschland und ich könnte mir vorstellen, dass er so langsam weg will von seinem Verein, aber wer weiß, auch wenn er dort Kapitän ist. Ich spreche von Marvin Plattenhardt, der jetzt frustrierende Jahre bei Hertha miterleben musste, nur noch ein Jahr Vertrag hat, da zwar wie gesagt Kapitän ist, aber eben in der Mannschaft, die ja von vorne bis hinten gar nicht funktioniert hat.
Kapitän wurde vor 2 Wochen.
Sicher?
Ja. Boyata wurde abgelöst.
Oh, da muss ich jetzt aber mal ganz live on air sagen, das ändert was an an der Idee, weil das macht es deutlich unwahrscheinlicher, würde ich behaupten.
Nämlich ganz kurz, mit der Begründung wurde Boyata abgewählt vom Trainer oder abgelöst, weil er nicht ganz sicher wusste, ob Boyata bleibt. Und dann wollte der Trainer unbedingt jemanden zum Kapitän machen, von dem er ganz sicher weiß, dass er bleibt. Und dann wurde es eben Plattenhardt.
Okay, also da muss ich ihn ja fast wieder zurückziehen. Ne? Auch wenn, wie gesagt, ich schon sagen würde, ne, der hat jetzt in der sehr schwachen Saison, auch gut abgeliefert mit 4 Vorlagen in den Pflichtspielen, ist ja ein starker Spieler bei Standards, auch die Flanken sind ordentlich, aber ich glaube auch vom Spielstil her hätte er nicht so ganz gepasst. Ist, glaube ich, ein bisschen zu ein rustikaler Typ. Für uns würde ich sagen, das ist jetzt nicht so der Liniensprinter, wie das ja teilweise Raum oder Kaderabek ausgeführt haben, aber tatsächlich, ja, das ist gut zu wissen. Ich hatte gar nicht so richtig auf dem Schirm, wer in dieser Herthaner Chaos-Truppe jetzt aktuell seit wann, wie, wo Kapitän ist, bei 4 Trainern in den letzten 4 Monaten gefühlt. Aber gut, dann ziehe ich den an der Stelle zurück. Aber ich glaube, es schadet trotzdem nicht, 3 Sekunden ihn mal auf dem Schirm zu haben. Aber natürlich die Tatsache, dass die Hertha mit ihm plant, er jetzt Kapitän wurde, wird mit Sicherheit bedeuten, dass er bleibt, denke ich schon auch.
Ja, gehe ich auch von aus.
Aber ich habe noch einen gleich.
Oh ja. Dann mach du erstmal deine, weil ich habe eigentlich niemanden mehr selbst, sondern ich hätte jetzt nur noch die 2 Personen, die noch von unseren ZuhörerInnen gesagt wurden auf Instagram.
Und wir haben ja noch einen Kandidaten, der angeblich wirklich von uns
umworben wird.
Aber da müssen wir gleich mal genauer hingucken, weil das kein so bekannter Name ist. Meine letzte Idee ist auch kein so bekannter Name, aber wenn ich ihn gleich sage, Jonas, wirst du wahrscheinlich ganz dunkel im Hinterstübchen denken, den habe ich schon mal gehört. Und vielleicht kannst du mir auch sagen, wo er mal gekickt hat. Aber der hat sich jetzt absolut stabilisiert in der Schweizer Liga, wurde Schweizer, Moment, darf ich nicht lügen, dreimal Schweizer Meister, hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm, ist jetzt 26 Jahre alt, absoluter Stammspieler auf dem linken, auf der linken Außenverteidiger und wir kennen ihn vielleicht aus der Bundesliga, Jonas. Er heißt Ulysses Garcia.
Ulysses Garcia, Bremen.
Bremen, hat etwa 20 bis 30 Spiele für Bremen gemacht, war da allerdings noch in einem Alter zwischen 21 und 23, glaube ich. Mittlerweile ist er 26. Ich kann mich noch vage an ihn erinnern, er hat da damals nicht besonders rausgestochen, ist aber mittlerweile vierfacher Schweizer Nationalspieler und ich habe mir tatsächlich sogar Videos angesehen, die es erstaunlicherweise einige gibt auf YouTube und das ist ein sehr, sehr spielfreudiger Linksverteidiger, also das Gegenteil fast schon von Plattenhardt. Ich sag mal so, der packt auch mal ganz gerne so einen Zidane-Trick aus, worüber man auch heftig streiten kann, aber er ist überraschend spielstark. Also ich glaube, das ist ein typischer linker Außenverteidiger für eine Fünferkette und auch seine Vorlagen, die er leistet, sprechen für sich. Und er schwebt natürlich so ein bisschen unter dem Radar und konnte jetzt, wie gesagt, diesen Schritt machen, wurde Schweizer Meister als Stammspieler, hat sich jetzt auch zum Nationalspieler gemausert, was auch nicht so leicht ist in einem doch sehr ordentlichen Schweizer Kader. Also könnte ich mir gut vorstellen. Und er ist auch nur 2 Millionen wert aktuell. Den würde man doch recht günstig bekommen. Ist aber natürlich auch die Frage, ob das so jemand ist, der sofort helfen kann. Ähnlich wie vielleicht die Paccarada. Andererseits, wie gesagt, dreimal Schweizer Meister plus bereits internationale Erfahrung mit der Schweiz und mit den Young Boys in der Europa League. Also unmöglich finde ich es nicht. Ich finde die Idee ganz gut. Und wie gesagt, die Videos auf YouTube, da habe ich wirklich, war ich positiv überrascht, weil es gibt ja verschiedene Arten von Außenverteidigern. Das brauche ich dir nicht sagen, Jonas. So ja. Eher die Konservativen und er ist überhaupt kein Konservativer. Und das würde eben ganz gut passen, weil er dann gut in die Fünferkette reinpassen würde. Und dennoch ist er anders als David Raum ein ausgebildeter Linksverteidiger. Also das macht er nicht erst seit ein, zwei Jährchen so aushilfsmäßig und ist eigentlich Außenstürmer, sondern der ist einfach so ein bisschen verspielter, sag ich mal.
Und was man zu seiner Verteidigung natürlich auch sagen muss, ist, wenn er bei Bremen damals nicht herausgestochen ist, zu der damaligen Zeit war es wahrscheinlich auch extrem schwierig, bei Bremen überhaupt rauszustechen.
Ja, das war ja so die Zeit, wo sie gerade so ein, zwei Jahre lang dann so 13., 14. immer wurden und dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind. Und da hat dann Garcia versucht, sich durchzusetzen mit mittlerem Erfolg. Aber jetzt in der Schweiz ist er voll angekommen. Und wer weiß, meine Idee, wer es guckt, googelt den Jungen gerne mal nach. Ich glaube, man könnte sich mit ihm beschäftigen, wenn man wollte.
Genau. Gut, und dann, um das Ganze noch zu vollenden, ein Name, der auf Instagram gefallen ist der Name Adrien Trouvert aus der Ligue 1 von dem Verein Stade Rennes. Und der ist laut seinem Marktwert ein Spieler eher aus dem oberen Regal. Nämlich der hat jetzt schon einen Marktwert von 12 Millionen. Ui. Was auch daran liegt, dass er erst 20 Jahre alt ist, französischer U21 Nationalspieler ist und vergangene Saison schon Stammspieler war, weil er hat 30 Spiele gemacht. Davon 3 Tore, 3 Vorlagen. Was ich jetzt hier erblicken kann auf transfermarkt.de, wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat. Und was ich eben auch gesehen habe, muss ich gerade ganz kurz überprüfen, muss einmal kurz zurückklicken. Auf seiner Seite bei transfermarkt.de sieht man sogar, dass es ein kleines Gerücht mit Hoffenheim sogar gibt. Aber wirklich, wirklich nur ein ganz, ganz kleines. Vielleicht ist ja einer unserer Hörer oder Hörerin auch dementsprechend auf den Namen erst gekommen, weil bei transfermarkt.de so eine kleine Verlinkung war.
Ja, also ich kenne ihn sogar, was halt dafür spricht, dass es nicht so einfach werden dürfte, ihn zu bekommen. Und er hat halt leider noch 3 Jahre Vertrag und einen Marktwert von 12 Millionen. Also bei der aktuellen Marktlage muss man da ja schon fast an die 20 Millionen hinlegen dann. Was wir natürlich könnten, wenn wir Raum verkaufen würden, aber gibt es natürlich attraktivere Mitbieter und es ist total unwahrscheinlich.
Da kenne ich uns einfach lang genug, um zu wissen, wenn David Raum für 35 geht, wird keiner für 20 kommen. Da kenne ich die TSG lang genug.
Ja, und man muss ja auch sagen, und die das überhaupt nicht verstehen, bisher hat es ja eigentlich fast immer gut funktioniert. Und deswegen ja auch die Verlängerung mit Alex Rosen bis 2025.
Klar, aber dementsprechend muss man dann auch, wenn man so wirtschaften möchte, was vollkommen gut und legitim ist,
ja,
muss man natürlich auch dementsprechend die Erwartungen an die Saison aussprechen. Aber das ist natürlich ein anderes Thema, über das wir dann mitten in der Saison wieder lang reden können.
Ja, oder auch besser, wenn wir eben wissen, so sieht der Kader jetzt aus, so bleibt er. Das ist ja aktuell noch so ein bisschen unklar durchaus.
Genau, aber dann doch der Sprung auf eine weitere Position, die unabhängig davon, ob Stefan Posch bleibt oder nicht, auf jeden Fall Potenzial bietet für einen weiteren Neuzugang, finde ich. Und das ist die Innenverteidigerposition.
Absolut. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz mal den Cut in folgender Art und Weise machen, uns zu überlegen, ob wir Stefan Posch denn überhaupt abgeben sollten. Wenn wir uns jetzt mal kurz unseren Kader angucken, dann wissen wir ja natürlich, dass wir gerade mit Spielern wie Hübner und Bicacic nur bedingt planen können. Hübner scheint jetzt seit Wochen alle Programme mitzumachen, macht auch die Testspiele mit, trotzdem Vorsicht. Und bei Biko sieht es ja gar nicht so gut aus. Trotzdem hätten wir ja dann Stand jetzt als fitte Innenverteidiger Kabak, Posch, Akpo, Vogt, Che in Klammern und Hübner. Was ich damit sagen will, ist, so wie es jetzt ist, wäre es sogar schon schwierig zu managen, einen weiteren Innenverteidiger zu kaufen, der zu 100% spielen will. Weißt du, wie ich meine?
Ja, müsste dann eher so ein Kandidat sein wie Che, weil den kann man da schon ein bisschen wegrechnen. Das wäre jemand,
genau,
der spielt, wenn wieder alle Stricke reißen, aber der wird jetzt keiner sein, der Stamm spielt, auf jeden
Fall. Deswegen eher die Frage, ne, Stefan Posch angeblich von den Wolverhampton Wanderers umworben, die scheinbar um die 12 Millionen bieten würden. Mhm. Sollte man da zuschlagen?
Ich weiß es, also Ozan Kabak ist jetzt der Innenverteidiger, der gekommen ist, den wir einfach mega dringend gebraucht haben. Einfach aufgrund dessen, dass wir jetzt wieder Nuhu verliehen haben, Nordfeld gegangen ist und so weiter, dass wir eine alte Innenverteidigung haben mit Hübner und Biko. Den hast du einfach gebraucht und das ist jetzt gut. Ich bin eigentlich eher der Meinung, und das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, wenn ja Stefan Posch nicht zu Alex Rosen geht und sagt, Alter, ich will unbedingt weg, die Zeit ist gekommen, ich hatte eine schöne Zeit bei der TSG, aber jetzt ist finito, dann würde ich ihn behalten. Weil was du hast und was gut ist, ist immer noch besser als was du schwer einschätzen kannst. Und mit Stefan Posch hast du einen absolut soliden Bundesliga-Verteidiger, wo ich mir sicher wäre, dass er nächstes Jahr auch wieder souveräner spielt als jetzt vergangene Saison. Das heißt, wenn er nicht weg möchte, würde ich da eigentlich tatsächlich auch bei 10 oder 11 Millionen gar nicht mal den Zuschlag geben.
Mhm. Ja, spannend. Ich sehe es fast ein bisschen anders und zwar jetzt gar nicht aus Sympathie. Ich habe ja schon mal gesagt, als wir zum ersten Mal von diesem Angebot gehört haben, Posch gehört mittlerweile irgendwie einfach zum Inventar und es wäre sehr komisch, ihn in einem anderen Trikot zu sehen. Trotzdem, nach den Aussagen von Breitenreiter, von Rosen und von Hopp, die ganz oft von Umbau, Neuanfang, gerade in der Defensive gesprochen haben, muss eigentlich, harte These jetzt von mir, muss eigentlich entweder Posch oder Akpoguma verkauft werden, um diesen, in Anführungszeichen, Neuanfang überhaupt einleiten zu können. Sonst ist es eigentlich das Gleiche wie bisher. Ne? Und wie gesagt, wir haben halt das Problem, ich sehe es genauso, Posch und Akpoguma sind beides Verteidiger, die auf jeden Fall Bundesliga-Niveau haben, die selten verletzt sind. Trotzdem, Jonas, wenn ich mich Stand jetzt entscheiden müsste und ich habe schon das Gefühl, dass noch was passieren wird in der Innenverteidigung, würde ich mich nicht für Posch, sondern für Akpoguma entscheiden tatsächlich.
Wenn du entscheiden müsstest, wer bleibt von beiden?
Ja, um eben diesen Neuanfang, diesen Wiederaufbau einzuleiten, von dem die Führung gesprochen hat.
Würde ich auch, aber nicht allein deswegen jetzt aus Leistungsgründen oder aus anderen Gründen, sondern weil du für Posch ein bisschen mehr bekommen würdest, Stand jetzt. Und weil ich glaube, dass Posch aufgrund der vergangenen Jahre mehr auf den Stammplatz drängt.
Mhm, ja.
Und Akpoguma ist zusätzlich auch noch flexibel einsetzbar. Könnt hat ja auch Kalajabek im letzten Jahr schon ersetzt. Und das wären dann so Punkte. Ja, also ich kann auch dich verstehen. Deswegen können wir doch jetzt einfach mal schauen, was wäre, wenn Stefan Posch uns noch verlassen sollte, was könnte man da, wie könnte man da reagieren aus TSG-Sicht? Hättest du da gleich einen Namen parat?
Ja, absolut. Ich fand es aber auf der Position deutlich schwerer als links. Ich nenne mal, ich habe zwei Namen. Ich nenne den ersten mal nicht, weil du ihn bestimmt auch aufgeschrieben hast und ich dann eher will, dass du was dazu sagst. Deswegen nenne ich mal direkt den zweiten. Und da wird der ein oder andere vielleicht so ein bisschen sich erstmal am Kopf kratzen oder reiben oder wie auch immer. Aber ich hau ihn trotzdem mal raus, weil es ist nicht komplett unrealistisch. Und zwar ist das ein Innenverteidiger vom FC Arsenal tatsächlich. Und ich habe auch so ein bisschen geguckt, was sind so Spieler von, in Anführungszeichen, Top-Vereinen, die aber nicht wirklich zum Zug kommen. Ja, weißt du, wo man merkt, okay, die wollen bestimmt höher hinaus, aber da sind zwei, drei Innenverteidiger vor ihnen und denen kommen sie nicht vorbei. Und die müssen jetzt auch langsam, weil er ist zum Beispiel 26 Jahre alt, war fünffacher U21-Nationalspieler und hat auch Einsätze gemacht. Aber in der Premier League-Saison waren das jetzt von 38 Spielen 15 und davon auch viele nicht über die volle Distanz, weil er eben nur die dritte oder vierte Geige spielte. Und das ist Rob Holding. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, kenne ich, ja.
Und natürlich ist jetzt auch wieder ein bisschen hochgegriffen, weil er 10 Millionen wert wäre und man da wahrscheinlich dann schon an die 15 investieren müsste, was ja so unsere bisherige Grenze war. Deswegen gerade noch realistisch. Aber eben auch wieder nur unter der Voraussetzung, dass Raum geht und ich weiß jetzt ja nicht wirklich, wie es in Rob Holding aussieht, aber du verstehst, glaube ich, meinen Gedanken, ne? So ein Spieler, der wird gebremst, der könnte vielleicht mehr, der ist top ausgebildet, aber Arsenal gibt ihm nicht so richtig die Chance und er hat auch nur noch 2 Jahre Vertrag, in Anführungszeichen.
Ja, aber bei Engländern bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, weil ich habe irgendwie immer so das Gefühl, Engländer, die ihr Leben lang in der Premier League gespielt haben, die lassen sich lieber an schlechten Premier Leagueisten ausleihen oder verkaufen, als in die deutsche Liga zu kommen.
Mag sein, aber vielleicht brechen wir ja dieses Muster mal so ein bisschen und diese Hybris der Premier League.
Ja, aber klar, richtig ist es auf jeden Fall nicht, aber man merkt ja schon, ganz so viele Engländer haben wir bis jetzt in der Bundesliga noch nicht begrüßen dürfen. Jetzt der Einzige, richtig, der mir jetzt spontan einfällt, ist jetzt, gut, Sancho, und der ist ja dann auch schnell, relativ schnell dann gegangen, und jetzt Bellingham, der jetzt gerade noch da spielt. Aber das mal so ein
Reece Nelson.
So ein Mittel. Ah ja, okay, Reece Nelson war ausgeliehen, aber das jetzt mal so ein mittelmäßiger Engländer zu einem durchschnittlichen Bundesliga-Verein wechselt, das sieht man dann doch relativ selten, habe ich das Gefühl.
Stimmt, der letzte Große, der dann aber auch viel durch Verletzungen geplagt war Owen Hargreaves bei Bayern München. Das ist gefühlt auch schon 40 Jahre her.
Ja, ja. Ja, die zieht es einfach nicht so gerne weg von der Insel. Klar, wenn du halt
das damit Essen aufwächst, ist halt auch so gut da, klar. Ne?
Ja, fantastisch und das Wetter.
Aber ich glaube, du weißt, was ich für einen Charakter skizzieren wollte. Ne? So ein Spieler.
Auf jeden Fall.
Von einem in Anführungszeichen Top-Verein und der dann jetzt sagt, okay, jetzt habe ich jahrelang immer nur die zweite Geige gespielt, immer nur meine Einsatzzeiten bekommen, gerade so, dass ich nicht auf die Barrikaden gehe, und jetzt brauche ich endlich mal den Stammplatz mit 26. Und ja, gucken wir mal. Aber ich glaube, in dieses Regal könnten wir schon versuchen zu greifen. Da gäbe es ja jetzt mehrere potenzielle Namen.
Ja, genau.
So, Jonas, jetzt kommt deine Idee.
Ja, aufgrund dessen, dass du ja gerade schon gesagt hast, Rob Holding wäre relativ teuer und die TSG gibt ja nicht so gerne viel Geld aus. Ich habe 3 Innenverteidiger, die alle gestandene Innenverteidiger sind, in einem gestandenen Alter, die schon viel gezeigt haben in ihrer Karriere und die vor allem jetzt auch einfach vereinslos sind. Und einer übersteigt da natürlich alle anderen, und ich sage ihn jede Folge, bis es jetzt endlich passiert, ich möchte ihn einfach haben, weil ich einfach nicht verstehen konnte, wie Wolfsburg überhaupt den Vertrag nicht verlängern konnte. John Anthony Brooks, ich finde, der hat eine gute Saison gespielt. Also jetzt vielleicht nicht eine mega krasse Saison, weil Wolfsburg ja in der Hinrunde auch ziemlich als Kollektiv verkackt hat, aber ja, ich absolut. Kann mich an Saisons davor erinnern, da war Wolfsburg mit einer der besten Defensiven immer und einer der Anker und teilweise sogar Kapitän war immer John Anthony Brooks. Der ist für mich Stabilität, Wuchtigkeit, Schnelligkeit, Kopfballstärke in einem, und wenn wir von Umbruch reden, dass wir quasi in Stefan Posch gehen lassen würden und ihn dann sofort 1:1 ersetzen wollen, dann ist doch so jemand, der fast 30 ist und schon so viel Erfahrung hat und noch bei der Beraterfirma Rogon ist.
Eben. Also
da passt es eigentlich perfekt. Ja, und den würde ich wirklich sehr, sehr gerne bei uns begrüßen. Da wird einiges passen. Genau, und die anderen beiden Vertragslosen, die sind jetzt natürlich in meinem Kopf komplett im Schatten von John Anthony Brooks, weil die würde ich allein schon deswegen nicht mehr holen, weil ich John Anthony Brooks wollen würde. Aber das ist Dan Axel Zagadou, der ist auch vertragslos. Den finde ich jetzt nicht super geil. Hat auch bei Dortmund mich die meiste Zeit nicht so überzeugt.
Auch verletzungsanfällig,
ne? Genau, der ist 23, der hat viel Potenzial und ist vereinslos und deswegen muss man einfach mal zumindest kurz über ihn nachdenken. Und Jason Denayer, der bis letztes Jahr, glaube ich, Kapitän von Olympique Lyon war.
Der ist jetzt vereinslos, und Tatsache.
Der ist auch vereinslos. Wahrscheinlich daran scheitern, dass er jetzt noch einen Marktwert von 14 Millionen hat.
Und eben und dementsprechend das Gehalt fordern wird.
Genau, genau. Und das gilt eigentlich fast für alle drei. Auch John Anthony Brooks wird auf Gehalt massiv verzichten müssen, weil wir haben zwar auch einen mächtigen Hauptsponsor, aber ich glaube, so viel wie VW buttert der dann auch wieder nicht rein. Also ich glaube, da müsste er auf einiges verzichten, aber da ist natürlich auch wieder die Frage, gehst du irgendwo hin in die türkische Liga oder gehst du in die USA und willst dich nochmal dumm und dämlich verdienen oder bist du noch nicht fertig mit deinem sportlichen Ansatz? Und das, die Frage muss er sich natürlich auch stellen.
Und Brooks hat gewiss auch schon gut verdient in seinen Jahren bei Wolfsburg und bei Hertha, da bin ich ganz, ganz sicher. Und ich denke tatsächlich auch, dass Brooks der realistischste wäre. Und gerade bei Brooks überrascht es mich auch so, dass er jetzt immer noch vereinslos ist, seit 4 Wochen exakt. Das spricht nämlich ein bisschen so dagegen, was ich gedacht hätte, als du den Namen schon mal irgendwann fallen lassen hast, dass sich alle um ihn reißen würden. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Und das erhöht natürlich die Chancen für uns so ein bisschen. Vorausgesetzt, Brooks hat auch Bock auf uns. Aber tatsächlich, so zynisch es klingt, dass er von Rogon beraten wird, ist sicherlich nicht zu unserem Nachteil in diesem Fall. Und was mir natürlich an ihm auch gut gefallen würde, zum einen, du hast es schon gesagt, der wirkte für mich gerade in den guten Phasen von Wolfsburg immer so ein bisschen wie der Fels in der Brandung. Der ein sehr, sehr sicherer Innenverteidiger, hatte ich das Gefühl. Und er macht halt auch, jetzt nicht wahnsinnig oft, aber durchaus deutlich regelmäßiger als alle unsere Innenverteidiger seine Kopfballtore. Ne? Mhm. Immer so schön,
wahnsinnig gern zu,
immer so schön, zwei pro Saison, ganz konstant und auch immer brandgefährlich und natürlich auch defensiv wichtig mit seinen 1,93, glaube ich.
Ja, und er hat auch irgendwie was, was uns bis jetzt in der Innenverteidigung fehlt. Er ist so eine Wand, auf die man einfach aufläuft als Stürmer. Ja. Und wir haben natürlich auch zweikampfstarke Innenverteidiger. Aber ich glaube, so jemand in der großen und vor allem in der breiten Ordnung, der wird uns da wirklich gut tun.
Ja, und ich habe übrigens, deswegen habe ich es eben ja auch weggelassen, Brooks tatsächlich auch aufgeschrieben. Und ich glaube, wenn wir uns entscheiden müssten, würden wir beide für ihn zu ihm ganz stark tendieren.
Ja.
Hier ist natürlich dann wieder das Problem, nicht nur könnten wir ihn uns leisten vom Gehalt her, das natürlich schon, aber das Stichwort ist ja das Gehaltsgefüge. Du kannst jetzt ja nicht einfach so ihm zack, zack mehr bezahlen als Kramaric und Co. Das muss alles einigermaßen passen. Und deswegen muss Brooks da auch so ein bisschen Bereitschaft zeigen, zumal es bei anderen Vereinen sicherlich auch noch ein höheres Handgeld gäbe. Das ist ja aktuell auch so eine riesige Debatte, wo sich jetzt Krilic mit seinem Vater da mehrmals verzockt hat, weil die irgendwie da riesige Handgelder beziehen wollten, weil es ja keine Ablöse gibt. Gucken wir mal. Aber ich finde, das ist unsere Top-Idee auf jeden Fall für die Innenverteidigung. Und da ist aber natürlich trotzdem dann die Frage, kannst du Brooks wirklich holen, wenn du keinen abgibst? Und das ist zweifelhaft zumindest. Kannst du Brooks wirklich holen, wenn du keinen abgibst? Und das ist zweifelhaft zumindest.
Nee, kannst du nicht mehr. Kannst du nicht mehr. Aber Brooks wäre ja eigentlich sogar meine Idee gewesen vor Ozan Kabak. Mit Kabak habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Das heißt, Brooks wäre eigentlich derjenige gewesen, der jetzt ein Pflichtinnenverteidiger wäre. Aber wenn du jetzt natürlich Posch abgibst und dann hast du Kabak und Brooks, ey, also muss ich wirklich sagen, dann ist das eine wirklich richtig, richtig gute Innenverteidigung in der Bundesliga.
Mhm. Ja, aber jetzt vielleicht trotzdem, du hast es schon mal so ein bisschen angedeutet, vielleicht ganz kurz noch deine Position zu Ozan Kabak überhaupt? Darüber haben wir ja noch gar nicht wirklich gesprochen. Ich würde sagen, uns ist da wieder mal ein sehr guter Deal gelungen mit nur 5 Millionen plus eventuellen Boni. Aber Ozan Kabak war ja mal richtig, richtig hoch im Kurs, hat dann sogar, ich glaube, 15 Millionen eingebracht. Genau. Mhm. Und war jetzt ja so ein, zwei Jahre so ein bisschen, ja, da stockte die ganze Entwicklung so ein bisschen. Er war ja bei Norwich und ist mit ihnen abgestiegen und davor auch bei Liverpool ausgeliehen, hat da jetzt aber auch nicht sehr oft gespielt. Wie beurteilst du seinen Transfer? Vielleicht das nochmal ganz kurz.
Ja, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon kurz erwähnt, ist ein Spieler, der in mir nichts auslöst emotional, zu dem ich keinen Bezug habe, auch wenn er lange in der Bundesliga gespielt hat. Das Einzige, was mir bei ihm nur im Kopf geblieben ist, als er sehr, sehr jung war und alle sich um ihn gerissen haben, er war damals ein Kandidat, der verdammt oft Elfmeter verursacht hat. Kann natürlich sein, dass er das mittlerweile abgelegt hat. Er hat ja so oft bei Norwich nicht gespielt, dass er gereift ist mit mittlerweile 22 Jahren. Aber so jemanden können wir natürlich überhaupt nicht gebrauchen, der da stümperhaft, ähnlich wie Adams Nuhu in der Vergangenheit manchmal, irgendwelche Spieler zu Fall bringt. Aber das wollen wir ihm jetzt mal nicht unterstellen. Und
ja, ja.
Genau. Deswegen, im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, ein Spieler, der mit dem Potenzial und den du für diesen niedrigen Marktwert schießen kannst. Es ist ein cleverer Transfer, er kennt die Bundesliga und ich glaube, dass er auch wieder richtig, richtig brennt, Gas zu geben und der deutschen Bühne zeigen möchte, dass er immer noch da ist.
Ja, das denke ich auch. Und ne, er hat jetzt zwar so ein, zwei schwache Jahre gehabt, aber davor war er ja eben so extrem heiß umworben, dass die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß ist, dass er wieder in die Erfolgsspur zurückkommen kann. Und auch dazu kommt noch, dass er bei der Türkei ziemlich fest gesetzt ist, hat jetzt auch dieses Jahr schon zwei Einsätze für die Türkei gehabt und das in diesem jungen Alter ist natürlich auch bemerkenswert. Deswegen bin ich da auf jeden Fall mal optimistisch, weil gerade zu den Konditionen, ich habe es gerade gesagt, 5 Millionen plus eventuelle Boni, denke ich, war das mal wieder eine gute Entscheidung von Alex Rosen. Und wir gucken mal genauer hin, was das genau für ein Spielertyp ist. Und spannend finde ich da vor allem auch dann seine Rolle im Spielaufbau. Gucken wir mal.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, ich habe noch einen Innenverteidiger hier aus der zweiten Bundesliga und das ist Patrick Pfeiffer von Darmstadt. Und Der ist mir letztes Jahr schon aufgefallen als einer der besten Innenverteidiger aus der zweiten Bundesliga. Und sagen wir es mal so, wenn du jemanden suchen würdest, wenn Poschi vielleicht nicht geht, aber du willst vielleicht noch ein bisschen das Sortiment erweitern, weil du vielleicht Justin Che noch nicht so ganz angekommen siehst, dann wäre vielleicht Patrick Pfeiffer auch jemand, der so langsam den Schritt in die Bundesliga wagen möchte.
Ja, stimmt, auch erst 22 Jahre alt, finanziell absolut machbar. Sag mir jetzt ganz ehrlich nichts, natürlich eine Riesenkante, sehe ich da gerade, aber ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen bei Darmstadt, aber ist auch eine spannende Option, weil, wie gesagt, vielleicht müssen wir auch einfach drüber nachdenken, wie kriegen wir es hin, dass immer genug vernünftige Innenverteidiger parat stehen, weil wir ja nicht wissen, wie es genau mit Biko und Hübner aussehen wird. Und da will man eben zu den Spielern, die halt wahrscheinlich dann immer fit sein werden, nochmal so eine gewisse Breite haben. Ja. Auch in der Hoffnung, dass wir vielleicht im Pokal ein bisschen weiterkommen, zum Beispiel.
Aber etwas, das du gerade bei der Position des Innenverteidigers nicht vergessen darfst, ist, es ist ein unfassbarer Schritt von der zweiten in die erste Bundesliga. Mhm. Das, was da auf dich zukommt als Verteidiger, ey, das sind Welten. In der zweiten Liga, da kommen große, wuchtige Stürmer auf dich zu, die du als 1,96 großer Patrick Pfeiffer mit gutem Kopfballspiel wegverteidigt bekommst. Aber in der ersten Liga kommen da halt schnelle, quirlige, ballstarke Stürmer auf dich zu, die eigentlich in der zweiten Liga gar nicht da sind. Es ist eine ganz andere Art zu verteidigen, deswegen ist sowas immer ein Spiel mit dem Feuer. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Irgendwann müssen die Kerle ja mal von der zweiten in die erste Liga kommen.
Absolut. Das sehe ich ganz genauso. Worauf wir vielleicht nochmal gucken sollten jetzt, ne? Weil ich glaube, wir können das Ganze nicht so beantwortet lassen, dass wir jetzt sagen, ja, eigentlich können auch alle bleiben, weil das ist ja eigentlich nicht so. Ich habe mir jetzt auch noch ein paar Kandidaten aufgeschrieben, die wir eigentlich in irgendeiner Form vielleicht loswerden sollten oder müssen, um auch einfach, ne, dass es vom Kader her homogener ist und dass die Spieler eben auch nicht unzufrieden werden. Und das sind, ich fange jetzt einfach mal mit einem an, der ein sehr, sehr guter Transfer war, aber ich habe keine Ahnung, wie der auf seine Minuten kommen soll. Das ist Finn Ole Becker. Ich sehe null Platz für ihn, außer mal 10 Minuten am Ende. So.
Ja, aber haben wir das am Anfang bei Adamian nicht auch gedacht?
Ja.
Aber vielleicht, es waren auch noch andere Zeiten, haben wir auch noch europäisch gespielt. Das tun wir jetzt dieses Jahr nicht. Aber ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Und Finn Ole Becker ist auch defensiver als Adamian.
Also ich finde, weniger spritzig, dynamisch, denke ich auch, ja.
Er ist nicht so ein Freigeist wie Adamian, sondern er ist schon jemand, Finn Ole Becker, der auch in einem System, also als Achter, klar agiert. Ja, und stimmt schon. Also ich glaube, da hat man dann einfach frühzeitig gedacht, ey, das ist ein junger Zweitligaspieler, der das Potenzial hätte, Bundesliga spielen zu können. Und da schnappen wir einfach mal zu, unabhängig davon, ob wir damit jemand ersetzen wollen. Das tut man ja immer wieder. Einfach vielleicht mal nur als Investition, sage ich jetzt mal blöd. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das könnte so ein Kandidat sein, den wir in einem halben Jahr schon wieder verleihen.
Das denke ich zumindest. Und noch krasser ist die Situation natürlich bei Bogarde und Aslani, bei denen ich ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle zuteilen würde, leider, die ich nach meiner Einschätzung nicht mal 10 Minuten am Ende bekommen können. Also.
Und die auch. Aber so Spieler hast du doch immer irgendwie im Kader. Also,
die werden gut, dann jetzt halt. Aber wir können ja auch nicht am Ende 33 Leute im Kader haben, jetzt nach unserem Gepuzzle. Ohne überhaupt international zu spielen.
Nee, aber ich glaube, das sind so Spieler, die werden dann irgendwann auch mal im Laufe des nächsten Jahres die Schnauze voll haben, vielleicht in der zweiten aushelfen zu müssen oder nur auf der Bank oder auf der Tribüne zu sitzen. Und vielleicht schafft man es mit ein bisschen Verhandlungsgeschick, nochmal so jemanden wie Bogarde, weil er ja einfach ein talentierter Typ ist, nochmal vielleicht auszuleihen. Aber ansonsten wird die Zeit eigentlich zeigen, dass man ihn dann mal verkaufen muss.
Ja, ich denke,
weil wir sind zwar Weltmeister darin, Leute langfristig zu verleihen, wo man schon lang vergessen hat, dass die uns überhaupt gehören. Also wir sind da so ein bisschen das deutsche Chelsea, habe ich manchmal so das Gefühl. Aber ich glaube, bei Bogarde, da wird früher oder später dann der Weg weg von uns gehen.
Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Und ich hatte
zuletzt. Ja, auch so jemand, wo man sich echt fragen muss, wenn alle fit bleiben, wird Angelo Stiller überhaupt noch auf seine Zeiten kommen, wo er jetzt in diesem Jahr hatte? Auch das ist eine Frage, die man sich stellen muss.
Ja, unsicher. Und ich habe sogar noch einen Namen aufgeschrieben, der dich vielleicht jetzt überraschen wird, aus meiner Perspektive. Aber ich habe mir schon auch Gedanken gemacht in den letzten Wochen, was mit Munas Dabur passieren wird in dieser Saison eigentlich. Jetzt haben sich die Sachen für ihn so ein bisschen positiv entwickelt, in Anführungszeichen, denn Ilas Bebu hat sich verletzt. Er könnte Wochen oder Monate lang ausfallen. Seine alte Knieverletzung ist wieder aufgebrochen und entweder er ist in ein paar Wochen wieder fit mit konservativer Therapie, also ohne OP, oder er muss operiert werden, dann dauert es richtig lang. Und das heißt, im Prinzip brauchen wir Dabur jetzt, würde ich sagen, unter diesen Voraussetzungen. Mhm. Plus, er hat gestern in einem geheimen Testspiel 4-mal genetzt und damit so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Trotzdem hätte ich mir jetzt die Frage gestellt, schon so ein bisschen, was passiert mit Munas ohne diese Verletzung mit Ilas Bebu, weißt du, gerade eben vor dem Hintergrund, dass wir nicht in drei Wettbewerben spielen und zum Beispiel auch ein JBL sich sehr gut präsentiert hat.
Ja, aber ich glaube, Munas ist mittlerweile in einer Phase, er macht es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren bei uns und ist jetzt auch in einem Alter, ich glaube, der wechselt, der drängt jetzt nicht mehr so schnell auf den Wechsel, auch wenn er nicht jedes Spiel Stamm spielt. Und ich würde ihn sehr gern behalten, aber ich sehe ihn eigentlich fast nie in der Startelf. Es wird dann halt einfach so ein Spieler sein, den man in der 70. bringt, wenn man zurücklegt, weil ein guter Torriecher, den hat er ohne Frage. Deswegen, wenn er nicht wieder Stammspieler sein will irgendwo, dann würde es mich freuen, wenn er auf jeden Fall bleiben will. Aber ja, natürlich eine Riesenrakete, mit dem du jetzt planst, dass der jetzt 10 Tore schießt diese Saison. Das ist er auf keinen Fall und das wird er, glaube ich, in der TSG-Zeit auch nicht mehr werden.
Ja, das denke ich auch, aber ich habe mir nur vorgestellt, dass seine Rolle so ein bisschen schwierig werden könnte, aber ich glaube, Stand heute brauchen wir ihn auf jeden Fall mal für die ersten Spiele, sei es auch nur als Joker. Und da bin ich dann sehr gespannt, denn wie gesagt, mit einem Aslani kann man jetzt natürlich auch jetzt noch nicht planen, der aber auch noch sehr, sehr jung ist und der sich vielleicht wirklich noch entwickeln kann. Und auch da habe ich jetzt keine Gerüchte aufgeschnappt, deswegen denke ich da auch, dass da nichts passieren wird mehr.
Ja, die Frage wird einfach sein, bleiben da vorne viele fit? Und ich würde es mir einfach auch dieses Jahr extrem wünschen, dass JBL mal fit bleibt. Weil ich glaube, dieses Jahr könnte es soweit sein, dass sich dieser Transfer endlich mal auszahlt. Gerade jetzt auch in den ersten Wochen, wenn Bebou noch nicht da ist, da wird JBL sowas von gesetzt sein, die ersten Spiele. Und wird, denke ich mal, mit Kramaric und Baumgartner, werden das so die drei sein, die eigentlich immer spielen. Und in Abwechslung vielleicht mit Jorginho Rütter oder Rütter kommt, ist dann auch ein Kandidat, der einfach sehr, sehr früh eingewechselt wird. Und Munas ist dann halt der so ein bisschen in die Röhre guckt und vielleicht manchmal sogar durchsitzt oder je nachdem nur nach Spielverlauf oder nach Gegner-Einsatzzeit bekommen wird.
Ja, müssen wir gucken, ganz genau. Aber wobei es ja letzte Saison auch so war, hat er mal ein paar gute Spiele gemacht und war dann 6 Spiele lang Stammspieler oder so. Also auch das ist ja alles denkbar. Ja.
Aber dann die Qualität wird er immer haben, auf jeden Fall.
Aber dann kann man ja aus unserer Sicht fast so ein bisschen zusammenfassen, dass wir nicht an den großen Umbruch glauben. Dafür sprechen auch die ganzen Hinweise aus der Presse. Aber das würde natürlich schon so ein bisschen dem widersprechen, was sozusagen die offizielle Ansage war in gewisser Weise, ne?
Ja. Man geht halt immer gleich von diesem radikalen Umbruch aus, dass man sagt, komm, 8 Leute gehen und 8 neue kommen, wir wollen einen ganz anderen Spielstil spielen. Aber ich glaube, das ist einfach organisatorisch gar nicht zu gewährleisten, sowas innerhalb einer Transferperiode umzugestalten. Ich glaube, damit war auch vor allem der Trainer gemeint.
Und ne, das darf man gar nicht vergessen, dass wir eben jetzt bereits schon Prümel und Becker geholt haben. Und jetzt natürlich noch Kabak. Also faktisch haben wir schon 3 Transfers abgewickelt und auch schon mehrere abgegeben, wie zum Beispiel Nordwald oder Nuhu und, Moment, Stafelidis und Gacinovic. Also ein bisschen Bewegung kam schon rein. Das waren aber auch teilweise eben sehr frühe Aktionen.
Ja, man muss einfach jetzt schon festhalten, mit Prümel und mit Kabak wurden jetzt schon 2 große Transfers festgemacht, die beide Stammspielerpotenzial haben oder die eigentlich sogar Stammspieler sein müssen, wenn nicht irgendwas schief läuft. Und ich muss sagen, also wenn da noch einer dazukommt oder so, dann sieht unsere Startelf jetzt schon ziemlich anders aus als letztes Jahr. Natürlich, die Anker bleiben bestehen mit einem Baumann, mit einem Vogt, mit einem Kramer, mit einem Samaseku und so weiter. Aber so auf gewissen Positionen haben wir uns da schon punktuell sehr verbessert.
Ja, genau. Und das darf man eben dann nicht so ganz vergessen. Nur weil die Transfers schon so früh finalisiert wurden. Trotzdem, wie gesagt, rechnen wir fest, denke ich, noch mit 1 oder 2 Veränderungen. Das muss eigentlich der Fall sein, gerade eben nachdem diese Äußerungen eben gefallen sind.
Ja. Aber hättest du denn jetzt noch unabhängig davon, von den Positionen, die wir jetzt schon dringend beleuchtet haben, noch ein paar Gaudi-Namen so ein bisschen? Also unabhängig mal von der Position, über die du vielleicht gestolpert bist?
Ach, ich habe halt einfach so ein bisschen auch in die Breite geguckt und habe noch so 1, 2 Namen. Auch so ein bisschen Richtung Geheimtipp. Aber da bin ich ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, eigentlich der Meinung, dass wir überhaupt keinen Stürmer jetzt mehr benötigen, eben für nur 2 Wettbewerber. Ich habe mal wieder so ein bisschen diese, ja, doch etwas unbekannteren Ligen durchforstet und bin da auf einen doch recht erstaunlichen Mann gestoßen, den wir natürlich niemals verpflichten werden, aber das ist Viktor Edvardsen von Djurgården aus der schwedischen ersten Liga. Und bei dem ist ganz spannend, dass das so anders, als man es vielleicht erwarten würde in der schwedischen Liga, wo man vielleicht denkt, ja, das sieht ein bisschen aus wie zweite Bundesliga, viel Gebolze, viele hohe Bälle. So sieht es aber eben gar nicht aus, zumindest nicht im Spiel, wenn Viktor Edvardsen als Mittelstürmer agiert. Weil von seinen Toren, von denen es jetzt doch einige gab, ich gucke gleich nochmal schnell, dass ich jetzt hier nicht lüge, fallen sehr, sehr viele doch aus dem Sprint oder Vollsprint. Oder werden in die Spitze geschickt. Das sind jetzt nicht alle, aber das ist aber für so einen 1,86 Stoßstürmer schon so ein bisschen überraschend. Hat jetzt in der letzten Saison 14 Tore geschossen, 5 Vorlagen. Diese Saison ist erst die Hälfte rum, 6 Tore und 5 Vorlagen. Und diese Bulligkeit gemischt eben mit diesem Tempo fand ich dann doch schon bemerkenswert, gerade eben für einen Stürmer in so einer Liga, der natürlich auch
zu... Wie heißt der gute Mann nochmal? Viktor Edvardsson.
Viktor Edvardsson, so ein typischer schwedischer Name, als hätte man sich ausgedacht. Und wie gesagt, ist so im skandinavischen Bereich in den letzten Jahren einer der Besten, einer der Stärksten, spielt aber eben immer noch total unter dem Radar vor gefühlt 400 Zuschauern in so einer Arena, die kleiner ist als das Dietmar-Hopp-Stadion. Und klar wäre das für den ein Riesenschritt. Das wäre natürlich eher so ein Ergänzungsspieler. Aber weil wir ja auch häufiger mal überlegt haben, ne, so Richtung Stoßstürmer, und vielleicht könnte das ja einfach nur in der Theorie jemand sein, der diese Moderne, also auch diese Spritzigkeit und Schnelligkeit verbindet mit dieser Körpergröße und Wucht so ein bisschen, weil ja häufiger mal gesagt wird, uns fehlt so der klassische Stoßstürmer und der klassische Kopfballspieler, was ja ehrlich gesagt nach wie vor der Fall ist. Aber auch da gilt, das kann man natürlich durch ein spielerisches Konzept oder durch eine entsprechende Taktik ausgleichen. Es gibt genug Vereine, die seit Jahren ohne richtigen Stoßstürmer gespielt haben und total erfolgreich waren. Man denke an Barcelona unter anderem. Oder gut, auf der anderen Seite eben Benzema, der da natürlich alles irgendwie vereint hat in den letzten Jahren. Aber das war so ein Gaudi-Name, den ich mir noch notiert hatte.
Ja, nach gestern bin ich ja fast geneigt, dazu zu sagen, wir bräuchten so einen Stürmer, der genauso wuchtig köpft wie Alexandra Popp.
Ja, das fand ich schon cool. Ich habe es auch gesehen. Und ja, es ist dann doch krass, wie viel Spannung eigentlich ausmacht. Ich kenne mich ja, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich aus im Frauenfußball. Ein paar Namen sagen mir natürlich trotzdem was. Aber man hat einfach gespürt und gemerkt, wie viel es ging. Und das war dann schon einfach ein krasses Spiel, weil die Französinnen waren schon auch stark. Und diese Innenverteidigerin, die jetzt nicht nur durch ihre 1,87 aufgefallen ist, die war schon auch, also es ist schon krass. Ich fand die einfach sehr, sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn sie die Gegentore nicht verhindern konnte.
Ja, ich finde einfach die EM-Spiele von den, sagen wir mal, 4, 5 großen Frauenfußballländern, wenn da Spanien spielt, England, Deutschland, Schweden, Norwegen und so weiter. Also es ist ja auch, die EM hat ja auch nicht so viele Länder, die daran teilnehmen. Da kannst du dir nahezu jedes Spiel wirklich so gut angucken mittlerweile. Auch gestern. Es ist so gute Spielzüge waren da drin. Also, und wenn da mal Fehler passieren, dann muss ich wirklich sagen, es geht mir mittlerweile richtig auf den Sack, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Phänomen bei Social Media, wie bei Frauen, beim Frauenfußball, jeder kleine Fehler wird sofort ausgelegt als, ja, das passiert halt beim Frauenfußball. Dummes Geschwätz, auch Cristiano Ronaldo und Messi bauen Scheiße, aber da sagt nur niemand was. Das heißt, ey, das Spiel gestern war wirklich fußballerisch richtig, richtig gut. Und eins möchte ich noch sagen, also, wenn du dir mal überlegst, was die Frauennationalmannschaft, vor allem in Deutschland, weil da weiß ich's, was die Frauen nebenbei noch neben dem Platz leisten müssen, weil die ja nicht davon langfristig ihr Leben lang leben können. Also wenn die Männer so viel leisten müssten neben dem Platz, dann wäre der Männerfußball schon lange ausgestorben. Weil bei der Frauennationalmannschaft gibt's Frauen, die nebenbei studieren. Die Tabea Wasmuth macht gerade mit 25 nebenbei ihren Doktor. Also die gucken richtig in ihre berufliche Zukunft.
Und ja, weil die nichts ansparen können quasi.
Genau, genau. Aber jetzt musst du dir mal überlegen, wie viele Männer dann noch auf dem Niveau agieren würden oder sonst was, wenn die parallel noch eine Doktorarbeit schreiben müssten. Unabhängig davon, wenn du dir überlegst, wie viele das überhaupt im Männerbereich könnten. Also deswegen ganz, ganz großer Respekt, was hier gerade passiert, was für ein Hype da auch ausgelöst wird. Also ich gucke es mir wirklich sehr, sehr gerne an und es gibt ja jetzt schon die ersten Stimmen, die sagen, das ist das wichtigste Turnier dieses Jahres, weil diese Quatsch-WM im Dezember, ja, also da gucke ich mir manchmal wirklich lieber dann so ein ehrliches Spiel Deutschland-Frankreich an oder jetzt im Finale Deutschland-England, da freue ich mich wirklich richtig drauf.
Ja, muss man natürlich nochmal gucken, wie das im Dezember dann wirklich alles ist. Ich habe da noch keine abschließende Meinung zu, Stichwort boykottieren oder nicht, ey, keine Ahnung. Aber ich weiß total, was du meinst. Und ein letzter Gedanke ist immer mein Lieblingsbeispiel, aber guckt euch wirklich mal selbst so eine Zweitliga-Konferenz an. Ne, also ich finde wirklich nicht, dass das Schlechte anzugucken ist. Und ich finde wirklich auch bei der zweiten Liga oft so enttäuschend, wie taktisch eindimensional das ist. Und das war eben gestern gerade bei dem Spiel der zwei Top-Nationen überhaupt nicht der Fall. Da hat man schon teilweise was gesehen. Was man natürlich zum Beispiel schon so merkt, ist gerade im Bereich der Torfrauen. Aber die sind halt auch einfach kleiner und körperlich nicht ganz so fit wie die 1,90 Keeper. Das ist ja auch irgendwie dann ganz klar. Trotzdem gefällt mir das auch gerade taktisch ganz gut. Auch dafür eben, dass zum Beispiel die halbe Frauen-Bundesliga sind faktisch Halbprofis. Und Halbprofis eben in dem Sinne, dass sie nebenbei Physiotherapeutinnen sind, studieren, was auch immer. Und das muss man auch ein bisschen berücksichtigen.
Ja, exakt. Also, wenn man sich mal es angetan hat, mal zweite Bundesliga zu gucken, das Gebolze. Also damit, da hatte das gestern Deutschland-Frankreich deutlich, deutlich mehr mit Fußball zu tun. Du musst natürlich den physischen Faktor rausnehmen, weil natürlich hätte auch eine Alexandra Popp keine Chance, wenn Virgil van Dijk deren Stoß geben würde. Aber du musst natürlich immer die Proportionen, musst mal immer die Proportionen sehen. Und was die fußballerisch leisten mittlerweile, wie die dribbeln, wie die passen, wie die Bälle annehmen, da sind einige Männer schlechter im Profibereich oder genauso gut nur.
Absolut. Und da hoffen wir in dem Zusammenhang natürlich auch, dass unsere TSG-Frauen im nächsten Jahr wieder angreifen, die ja so ein mini bisschen enttäuscht haben, aber natürlich auch viel zu tun hatten mit Trainerwechsel und dem Abgang von Spielerinnen und so weiter und so fort. Aber das ist auch sicherlich sehr spannend. Leider natürlich sehr schwer zu verfolgen irgendwie in irgendeinem Streaming-Angebot, aber nichtsdestotrotz. Nochmal hier ein kurzer Exkurs, weil ich glaube, man wird es nicht bereuen, dieses Finale anzugucken, sowohl aus der Perspektive, dass es einfach ein sehr wichtiges Spiel ist, als auch, dass man es einfach auch wirklich gut gucken kann. Ich lege euch die Beine für ins Feuer, dass das spannender ist zu gucken als Darmstadt gegen den KSC.
Ja gut, aber das ist auch eigentlich auch fast alles spannender. Gut, vor allem aus unserer Sicht natürlich.
Absolut.
Ja, ich habe mir noch, so als kleiner Witz dachte ich mir noch, ich gucke mir mal so ein bisschen an, was für Spieler eigentlich dieses Jahr alle vertragslos sind. Und da sind schon ordentliche Kracher dabei teilweise, wo es mir gar nicht bewusst war. Also allein, wenn man sich so einen Namen anguckt wie Andrea Belotti, hast du gewusst, dass er dieses Jahr vertragslos ist?
Absolut nicht.
Mit einem Marktwert von 20 Millionen, na gut, das ist natürlich gar nicht unser Regal. Genau, aber auch so jemand wie Isco hat mittlerweile nur noch einen Marktwert von 7,5 Millionen und ist gerade auch vertragslos. Champions-League-Sieger könnten wir da in den Kraichgau holen, theoretisch.
Ja.
Genau, oder auch Serge Aurier oder Dibril Sidibé, das sind beides Rechtsverteidiger, die schon sehr hoch gespielt haben, auch beide Champions-League-Erfahrung haben. Aber bei so Leuten, unabhängig davon, welches Alter die haben, da wird es einfach wegen dem Gehalt schon niemals passieren, dass die zur TSG kommen können.
Absolut, aber sehr, sehr interessant, denke ich, auf jeden Fall. Und damit könnten wir vielleicht auch noch zum Abschluss, Jonas, einfach kurz über die Partie am Sonntag sprechen, ne? Über das Debüt bei Rödinghausen, das Pflichtspieldebüt auch von André Breitenreiter. Ist natürlich sehr schwer, da jetzt was Fundiertes zu sagen, da Rödinghausen in der Regionalliga spielt und wir da natürlich keine Infos haben oder auch kaum an Infos kommen. Aber wir können ja ein bisschen eher auf uns gucken und auch einfach so ein bisschen vor der Hoffnung, dass es nicht wieder so zitterig wird. Aber sollte man nicht erwarten bei 4 Ligen Unterschied eigentlich.
Ja, es ist auch ganz schön schwer, jetzt schon zu prophezeien, mit welchen Spielern er spielen wird.
Absolut.
Aber ich glaube zu wissen, zumindest mit was für einer Fünferkette wir agieren werden.
Ja, das würde ich gerne von dir wissen, was du denkst, wie es am Sonntag losgehen könnte. Und ob also man da direkt man versucht mal sozusagen die Top-11 schon mal reinzuschmeißen, weil Belastungssteuerung ist ja eigentlich noch gar nicht nötig. Wozu auch?
Ja, ich meine schon jetzt in den Testspielen erkannt zu haben, dass Kevin Vogt wieder absolut in der Zentrale gesetzt sein wird und auch, dass Benny Hübner auf der linken Innenverteidigerseite, wenn er denn fit ist, und auf der rechten Seite wird es natürlich dann sehr interessant, aber ich meine tatsächlich, dass wir da, ich sag mal, wir werden da Stefan Posch sehen und Ozan Kabak noch nicht. Und auf der linken Seite und auf der rechten Seite rechts Kala Žabek und links, sage ich, werden wir Robert Sko sehen.
Oh ja, das sage ich auch. Also zu Sko meine ich jetzt. Sehr gespannt bin ich tatsächlich, ob es wirklich dann Posch wird oder doch Agbo, weil natürlich wird man Kabak so noch nicht reinschmeißen nach dann 3 Trainingseinheiten. Das wäre dann doch sehr Harakiri-mäßig, würde ich sagen. Aber ich glaube, von diesem System können wir fest ausgehen und auch ansonsten. Sehr gespannt bin ich auch, wie es jetzt wirklich auch in der Defensive aussieht. Da wurde ja Rudi so ein bisschen verstärkt getestet, ob er jetzt erstmal seinen Stammplatz wirklich bekommt, wie es dann mit Samaseku ist. Ist auch nicht so ganz eindeutig, weil, vielleicht gucken wir nochmal kurz darauf, ausfallen werden ja Stand jetzt eigentlich nur Ilas Bebou. Dennis Geiger hat wohl einen Infekt, wird wohl ausfallen und, genau, Angelo Stiller ist gerade erst wieder fit geworden, genau wie David Raum auch, mit denen man jetzt vielleicht auch nicht von Beginn rechnen wird, aber ansonsten können wir ja fast aus dem Vollen schöpfen dann.
Genau, also es wird auf jeden Fall auf Prömel und Samaseku hinauslaufen. Ja, und dann könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, einfach Baumgartner, Kramaric und JBL. Auch JBL wird auf jeden Fall spielen.
Aber ich war ja nicht so gut in Mathe, ich glaube, da fehlt sogar noch einer jetzt.
Nee, es ist ein 5-2-3, was ich gerade aufgezählt habe.
Oh ja, na dann.
Beziehungsweise ein 5-3-2, je nachdem, wo du Baumgartner hinstellen willst. Ob er eher auf dem Flügel spielt oder eher der Zehner ist.
Ah, okay, aber dann rechnest du zum Beispiel nicht mit Rudi morgen. Ich persönlich auch, am Sonntag, ich persönlich auch nicht, aber es war einfach interessant zu sehen, wie oft er zum Zug kam im Testen. Mal gucken.
Ja, haben wir auch schon gesagt, wir würden uns auch wünschen, dass er mehr Spielzeit bekommt, aber...
Bei der Konkurrenz auch, ne?
Ja, ist einfach schwierig, glaube ich, irgendwie nicht dran. Und ich weiß gar nicht, hast du jetzt gesagt, ist Dennis Geiger eigentlich momentan fit?
Grundsätzlich ja, aber er hat einen Infekt wohl, habe ich gelesen.
Okay, ja gut. Ansonsten wäre der natürlich auch immer ein Kandidat für die Startelf. Aber dann wird man natürlich gegen Rödinghausen nichts riskieren, weil, ja, du hast es selbst gesagt, Regionalliga, da kann man sich natürlich immer schnell blamieren. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber das sollte eigentlich ein sehr, sehr souveräner Sieg werden.
Sollte es. Aber dann vielleicht mal die provokante Frage Richtung Ende. Wird das ein Schützenfest? Werden wir die jetzt, wie zum Beispiel auch Ludwigshafen, abschießen? Abschießen würde ich jetzt mal so alles ab 5-0 bezeichnen.
Ach, ich würde jetzt mal spontan sagen, das wird ein 3 oder 4-0 nicht übersteigen.
Also knapp sozusagen kein Schützenfest.
Es wird ein sehr souveräner Sieg. Wir werden auch relativ früh vielleicht das 1 oder 2-0 machen. Aber hinten raus werden wir dann nicht so Vollgas geben, dass wir Rödinghausen da aus dem Stadion schießen. Das glaube ich irgendwie nicht.
Und ich gehe bei deiner These völlig mit, denn Rödinghausen hat schon ein Pflichtspiel sogar absolviert in der Regionalliga. Also die sind viel weiter in der Vorbereitung und haben das auch 5-0 gewonnen gegen den 1. FC Köln 2. Und das, glaube ich, auch kann so eine gewisse Rolle spielen. Also ich glaube nicht an eine Zitterpartie, aber ich glaube eben vor dem Hintergrund, dass die mal locker ein, zwei Wochen vor uns mit der Vorbereitung begonnen haben, daran, dass die recht fit sein werden, motiviert und wir dann eben, ja, uns hoffentlich auf ein 3-4-0 einigen werden, quasi.
Genau, aber damit sind wir doch wieder am Ende angelangt mit unserer großen Transferkarussell-Folge. Hat Spaß gemacht.
Absolut.
Und wenn du jetzt nicht mehr hättest, dann würden wir doch so jetzt die Folge beenden und würden unsere HörerInnen wieder in die Freiheit entlassen.
Vielleicht sitzt sie aber auch schon in der Freiheit mit einer Bluetooth-Box auf dem Balkon, man weiß es nicht. Ist zumindest keine verkehrte Idee, gerade auch für die nächste Woche. Wir haben ein bisschen einen vollen Terminplan nächste Woche, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, euch noch mit einer kurzen Folge auf den Saisonauftakt gegen Gladbach vorzubereiten und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein.
Ich bin wieder richtig, richtig heiß auf die Saison. Ich freue mich und ich freue mich dann nächste Woche mit dir, das Spiel Rödinghausen nachzubereiten und das Spiel gegen Gladbach vorzubereiten. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de